Wir haben es als Familie doch noch geschafft, nachdem die Weihnachts- und der Start ins neue Jahr bei uns aufgrund von irgendwelchen Bakterien, die unsere Bronchien verschleimt haben und jede Menge Fieber ausgelöst haben, es dann doch noch mal eine Woche Urlaub zu machen. Und so sind wir Anfang Januar losgefahren, einen Tag später als geplant, aber wir sind angekommen nach Österreich in die Berge. So, das erste Mal für unsere Kinder in so einem alpinen Skigebiet. Skifahren lernen, ja, nicht nur so einen Hügel runter, sondern so richtig in den Bergen mal zu sein. Und das war großartig. Und du kommst dann da an, erstmal im Tal natürlich, war eine tolle Unterkunft. Du guckst dann in den Berg rein und ich so, boah, schon so ein Berg, ne, hoch. Und dann siehst du so zwei Pisten, die da runterkommen. Und dann denkst du dir, ja, das sind dann da fahren wir dann Ski, so ungefähr. Und am nächsten Morgen steigst du in der Talstation in die Gondel und fährst nach oben. Und fährst nach oben und fährst nach oben. Und ganz oben steigst du dann irgendwann aus. Und wenn du dich da umblickst, dann eröffnet sich eine neue Welt. Eine Welt, wenn du da noch nie oben warst, in so einem alpinen Skigebiet, dann kannst du dir das gar nicht vorstellen, wie das da oben aussieht. Was es da für Weiten gibt, was es da für Pisten gibt. Und was für ein Panorama, wenn man dann über die Berge blickt und die Sonne scheint. Wir hatten super Wetter, allein das war es wert, da oben zu stehen und diesen Ausblick zu genießen, über diese Landschaft. Panorama steht hier auf unserer. Und ich habe einfach mal die nächsten Gottesdienste so überschrieben. Nicht, weil wir über dieses Wort die ganze Zeit reden, sondern weil mein Gefühl war, es am Anfang des Jahres gut ist, mal den Blick zu weiten. Ja, Panorama kommt aus dem Altgriechischen. Pan steht für alles oder ganz. Und eben Horao für das Sehen. Ganz sehen. Alles sehen. Manchmal reflektiert man ja am Ende des Jahres oder am Start des neuen Jahres so ein bisschen und es passiert mir auch, dass ich dann irgendwie so aus einem Getriebensein heraus Entschlüsse fasse. Du merkst, nee, so wie es war, so kann es nicht weitergehen. Es muss sich irgendwas verändern. Und dann triffst du eine Entscheidung und willst was verändern und machst irgendwas. Und mir ist es ganz oft schon passiert, hier vielleicht auch, dass ich im Nachgang dann merke, besser als nichts zu tun vielleicht. Aber ob es wirklich der richtige Impuls war, ob es wirklich der richtige Ansatzpunkt war, um Dinge zu verändern, oder war es einfach dieses eingeschränkte Sicht, die man manchmal hat. Im Tal sitzen, nur die Berge sehen und zu meinen, jetzt muss ich irgendwas machen, anstatt den Blick zu weiten und im Bild gesprochen mal hochzufahren und mal drauf zu schauen, was es da noch alles zu sehen gibt, alles zu erkennen gibt. Deswegen lade ich uns ein, einfach mal vielleicht heute mal anzufangen damit, zum Start der Gebetswoche. Diese Gebetswoche kann so eine Woche sein, wo wir einfach auch den Blick uns weiten lassen. Ja, nicht, weil der Gebetsraum jetzt Hammer so ist, dass man da alles sehen kann, sondern einfach, weil Gott da ist. Weil ich mir Zeit nehme, so wie die Doro es in dem Ritual vorhin eingeleitet hat, dass ich mir einfach die Zeit nehme, dass Gott meinen Blick weiten kann. Dass Gott mir etwas zu sehen gibt, etwas zu spüren gibt, was mir hilft, einen größeren, einen ganzheitlicheren Blick zu bekommen. Und das ist ja auch durchaus eine sehr biblische Perspektive. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht. Paulus schreibt den an die Gemeinde in Rom in seinem Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, ein relativ bekannter Vers. Den lese ich euch jetzt vor. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lasst euer Denken verändern. Ändert eure Denkweise. Lasst eure Wahrnehmung verändern. Lasst euren Blick weiten. Die Geschichte der Menschheit, sie begann in einem Garten. Ja, so beschreibt es die Bibel. In dem Garten Eden. Gott schuf diesen Garten und er machte alles gut. Sehr gut. Alles war in so einer Eden-Herrlichkeit. Das Leben war ein Staunen in Verbundenheit. Könnte man sagen. Großartig, oder? Eine schöne Perspektive. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Was hat dich in der vergangenen Woche beeindruckt, begeistert, inspiriert oder berührt? die Frage heute Morgen schon mal gestellt hier in unserer Mitarbeiterrunde. Da hatten wir dann auch die Möglichkeit, das beantworten konnte. Ich habe mich total gefreut, dass da einige Leute geantwortet haben. Dass da ein paar Leute waren, die was wahrgenommen haben, die sich am Vollmond gefreut haben. An der Planetenkonstellation. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Astronomen hier bei uns haben. Großartig. Aber an dem Sonnenschein heute Morgen, auch wenn es so richtig schön klirrend kalt war, so gut, diese Dinge wahrzunehmen. Dominik Klenk, der Leiter vom Fontis Verlag, er hat diese Frage auch bewegt. Ich habe einen Podcast von ihm gehört, da geht es auch um diese Frage. Und er berichtet davon, dass er in einem Leiterschaftsforum irgendwie war, mit vielen Leitenden, vielen Menschen, die innovativ unterwegs sind, die viele Menschen anleiten. Und genau diese Frage wurde gestellt. Und bei ganz vielen, bei über 50%, war bei dieser Frage einfach nichts auf dem Zettel. Einfach nur ein Strich. Da sind ganz viele Menschen, die schwer aktiv sind die ganze Zeit und die einfach festgestellt haben, ich habe in der vergangenen Woche nichts gehabt, was mich irgendwie inspiriert hat, was mich begeistert hat, was mich berührt hat. Und Dominik Klenk, er zitiert dann und sagt dann, wie kann man so beschäftigt sein wie ich und gleichzeitig ein so belangloses Leben führen? Und das ist eine berechtigte Frage. Wie können wir in unserem Leben so beschäftigt sein und gleichzeitig ein so belangloses Leben führen? Es trifft mich auch, muss ich ehrlich gestehen. Es gibt immer wieder Zeiten bei mir, wo das Leben so voll ist. So voll von dem, was geschafft werden muss. Das fängt morgens früh an. Dora hat von den Kindern erzählt, ja, ich habe Kinder in einem ähnlichen Alter. Die musst du morgens auch erstmal aus dem Bett kriegen und dann in die Schule und fertig machen. Und dann kommen sie heim und dann müssen wir Hausaufgaben machen. Und dann müssen wir gucken, dass das alles funktioniert. Dann müssen sie zum Handballtraining gefahren werden. Also du bist durchgetaktet in deinem Alltag und nebenbei arbeitest du ja auch noch so ein bisschen. Oder hast andere Dinge, die du machen willst. Dein Leben ist so voll. Ist da eigentlich überhaupt noch Platz für Begeisterung? Ist da Platz für inspiriert werden, für berührt werden? Oder läuft der Takt unseres Lebens wie ein Uhrwerk einfach durch? Vor 50 Jahren, oder etwas, ja, knapp 50 Jahren, haben sich im sogenannten Club of Rome, vielleicht habt ihr von dem schon mal was gehört, einige Menschen, Experten aus verschiedensten Wissenschaftsgebieten, aus 30 verschiedenen Ländern zusammengetan, haben sozusagen diese gemeinnützige Organisation gegründet, mit der Fragestellung, wie können wir unser Menschsein in Zukunft nachhaltig leben? Was können wir Gutes tun? Was ist wichtig für die Zukunft? Und die haben sich dann sehr darüber ausgetauscht und ein bisschen projiziert, was in Zukunft sein könnte. Also jetzt 50 Jahre später. Und es ist Anfang der 70er Jahre ein Buch daraus entstanden unter dem Titel Die Grenzen des Wachstums. Die Grenzen des Wachstums. Und das war gut, das war prophetisch. Die haben da vor 50 Jahren einiges gesehen, wo wir heute stehen und merken, ja, das ist so. Wenn wir heute so ein Buch schreiben würden oder heute so einen Titel suchen würden, vielleicht würde dann da eher draufstehen, die Grenzen der Beschleunigung. Es ist alles immer schneller geworden in den letzten 50 Jahren. Immer klein Taktiker. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht merkst du auch, da gibt es Grenzen. Unser Leben in den letzten Jahrzehnten hat sich verändert. Grundlegend. Und grundlegend in andere Bahnen gelenkt. Es gibt einige Globalisierungsforscher, die haben sich versucht, dem Phänomen der Beschleunigung mal anzunähern und es irgendwie in Form zu bringen. Und die sagen etwas. Die sagen etwas über die letzten 60 Jahre. Ich versuche euch das mal so ein bisschen zu skizzieren. Also, mal ein schönes Diagramm. Ja, so. Die letzten 60 Jahre, also 25 hat gerade angefangen, das lassen wir mal raus. Wir fangen mal an hier mit 1964, mal 1984, 2004 und 2024. Diese Forscher sagen, in diesen letzten 60 Jahren hat sich die Geschwindigkeit unseres Lebens alle 20 Jahre verdoppelt. Die Geschwindigkeit unseres Lebens hat sich in den letzten 20 Jahren, in den letzten 60 Jahren alle 20 Jahre verdoppelt. Das ist sozusagen die Kurve hier, Geschwindigkeit, wir nennen sie mal Speed, ja, Englisch Geschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit unseres Lebens. Vielleicht müsste man auch sagen, das ist der Rhythmus unseres Lebens, das ist die Taktzahl unseres Lebens, in der wir leben, in der wir drinstecken. Da können wir sagen, ja, naja, lass uns überlegen. Aber fangen wir mal bei den ganz kleinen alltäglichen Beispielen an. Wie oft haben Menschen vor 50 Jahren, viele von uns oder von euch sind über 50, ich nicht, noch nicht ganz, aber überleg mal, wie oft hat man vor 50 Jahren in der Woche das Dorf verlassen? Und wie oft sind wir mittlerweile unterwegs? Wo bist du früher einkaufen gegangen? Wo gehst du heute einkaufen? Das ist extrem viel. Oder denk mal zum Beispiel ans Telefon. Eine, zwei Generationen her, als ich Kind war. Ja, du hattest Telefon vielleicht noch mit der Wählscheibe oder mit so Tasten. Das war an einem Ort in der Wohnung fest positioniert. Das konnte man da auch für gewöhnlich nicht wegnehmen. Bei uns war es im Flur meistens, damit man es überall hören konnte, wenn es klingelt. Wie oft hat dieses Telefon am Tag geklingelt bei euch? 3, 5, wenn es viel war, vielleicht 10 Mal. Wie oft sind wir mit unserem Smartphone, mit unserem Telefon heute beschäftigt? Wie viel mehr telefonieren wir? Der Postbote, der kam einmal am Tag, hat die Post gebracht. Oder die Zeitung, die kam morgens und dann waren die Nachrichten drin. Wenn du heute auf dein Smartphone guckst, wie viel liest du da? Wie viele Nachrichten kriegst du jeden Tag? Also ich glaube, dass die nicht so ganz falsch liegen mit ihrer These, dass sich eben in den letzten 60 Jahren, alle 20 Jahren, unsere Lebensgeschwindigkeit verdoppelt hat. Die Taktfrequenz, der Rhythmus ist einfach immer schneller geworden. Und das macht was mit uns. Das macht was mit uns. Und ich will gar nicht hier die große Schelte auf die Technik und auf die Entwicklungen, auf die Modernisierung, auf die Globalisierung geben. Überhaupt nicht. Da steckt auch ganz viel Positives drin. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die wir nutzen können und die uns eigentlich gut tun. Aber es gibt gleichzeitig noch eine andere Bewegung, die mit dieser Bewegung hier mithalten muss und es mitunter nicht immer kann, sondern an ihre Grenzen stößt. Und diese Bewegung nenne ich einfach mal, mache ich mal blau hier nebendran. Diese Bewegung nenne ich einfach mal Seele. Das ist unsere Seele oder unsere seelische Spannkraft. Das, was uns in unserem Innersten ausmacht. Die seelische Spannkraft, die ist unterschiedlich verteilt bei uns. Das glaube ich, da sind wir ganz unterschiedlich. Ja, so wie beim Kochen. Ne? Der eine kann auf einer Herdplatte kochen, ohne dass es anbrennt, ein anderer kann es auf 4. Ja? So ist das auch mit unserer seelischen Spannkraft. Wir sind unterschiedliche Menschen, wir können unterschiedlich viel aushalten und trotzdem glaube ich, dass es für alle von uns irgendwo eine Grenze der Beschleunigung gibt. Dass diese Taktzahl, dass diese Geschwindigkeit irgendwo in unserem Innersten irgendwann an die Grenze kommt. Ja, wir können im technischen Bereich, da können wir immer mehr. Ne? Die Mikrochips werden immer kleiner und immer leistungsfähiger. Wir haben immer mehr Datenspeicher, die da irgendwie drauf sind. Wir können mittlerweile die Zahnräder von groß auf klein fahren, dass die Sachen schneller gehen. Wir können Materialien herstellen, die eine ganz andere Haltbarkeit haben, die viel mehr aushalten. Aber unsere Seele ist eben kein Chip, den wir beschleunigen können und an dem wir weiterarbeiten können. Und es gibt da eine Linie, es gibt da eine Grenze, die ist vielleicht bei uns unterschiedlich, aber die gibt es irgendwo. Und in der Medizin nennt man die heutzutage Burnout. Es gibt diesen Punkt, wo du an der Grenze angekommen bist. Im Grenzbereich dessen, was deine seelische Kapazität, was deine Widerstandsfähigkeit, deine Resilienz hat, um dem Speed, um den Anforderungen dieses Lebens zu genügen. Und ich bin davon überzeugt, jeder von uns, der hier sitzt, Jeder, der in einem Alltagsleben drin ist, der kennt diese Linie, der hat diese Linie schon mal tangiert irgendwie, ist mal dran gestoßen. Vielleicht war er auch schon drüber oder kommt immer mal wieder dran. Und das ist eigentlich tragisch, ist bei mir auch so. Ne? Also wenn du ein initiativer Typ bist, ich habe immer 15 Ideen, die ich umsetzen würde, das finde ich alles gut, ich lasse mich schnell begeistern von irgendwas und dann willst du und machst die Sachen gleichzeitig, aber du kommst an deine Grenzen. Das Schlimme ist, dass in unserer Gesellschaft es aber so ist, dass hier oben eigentlich das ist, was Erfolg bringt. Das, was ökonomisch als erfolgreich angesehen wird. Und diese ökonomische Dynamik, die in unserer Gesellschaft läuft, ist eigentlich kontraproduktiv zu dem, nach was wir manchmal auch suchen, nämlich nach diesem Durchatmen können, dieses Ausgeglichensein, das, was unserer Seele an vielen Stellen gut tut. Und das führt zu so einer Art Hintergrundstrahlung, die in unserer Gesellschaft läuft. Und es gibt einen Psychotherapeuten, der hat vor 20 Jahren schon was Schlaues gesagt, nämlich der Michael Lukas Möller, habe ich euch auch noch kurz mitgebracht, das Zitat. Er sagt, wir leben gesellschaftlich im Paradox einer kontaktreichen Beziehungsarmut. Wir leben gesellschaftlich in dem Paradox einer kontaktreichen Beziehungsarmut. Das ist das, was daraus folgt. Wir haben super viele Kontakte, ja, auf unserem Smartphone, auf diese Social Media und aber auch sonst so, ne, wie man sich begegnet, hier im Gottesdienst, wir grüßen uns, wir trinken eine Tasse Kaffee miteinander und das ist alles prima, aber wo ist die Beziehung? Was macht eigentlich die Beziehung aus? Das ist unsere gesellschaftliche Dynamik, in der wir drinstecken. Immer mehr, immer kürzere Tags, immer häufiger unterbrochen, um aus unserem Leben und mit unserem Sein irgendwie in diesen Rhythmus mit einzustimmen, weil der ökonomisch hochgradig rentabel ist. Und diese kontaktreiche Beziehungsarmut, sie bedroht unser menschliches Sein in ihren Grundfesten. Davon bin ich überzeugt davon. Das ist nicht das, was Gott sich am Anfang in diesem Garten dachte. Da ging es um ganz andere Dinge. Das, was uns grundlegend als Menschen ausmacht. Okay, jetzt könntest du natürlich sagen, naja gut, wer schneller lebt, ist eher fertig. Ja, theologisch gesehen kann man darüber jetzt auch diskutieren. Also sagen, wer eher stirbt, lebt länger ewig. Ja. Aber das hilft uns nicht hier. Und die Bibel sagt auch ganz deutlich, Gott ist der, der den Zeitpunkt bestimmt, wann unser irdisches Leben hier zu Ende geht, wann es anfängt und wann es zu Ende geht. Und wir sind herausgefordert, einen guten Umgang zu finden in diesem Leben, in dem wir drinstehen. Also es bleibt die Frage, wie können wir in guter Art und Weise mit diesem Phänomen umgehen? Ohne uns hinzustellen und jetzt zu schelten und zu verteufeln und uns zurückzuziehen aus dieser Welt, als Einsiedler zu leben irgendwo. Manche können das, ist okay, sei ihnen gegönnt, das zu machen, aber ich glaube, für das Gros, für die allermeisten von uns, ist das nicht unbedingt die Form, die jetzt die Lösung darstellt. Mit einem anderen Mann kann man auch streiten, Friedrich Nietzsche. Er hat auch manches gesagt, was ich nicht teile, aber er war trotzdem auch kein ganz dummer Mensch. Nee, im Gegenteil, er hat sehr viele interessante Gedanken gehabt und er sagt zum Beispiel, es gibt nur zwei Gründe, durch die Menschen bereit sind, Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen. Das eine ist Liebe, das andere ist Schmerz. Und ja, das stimmt. Ich muss ihm an dieser Stelle absolut recht geben. In meinem Leben war es so. Wenn ich irgendwo versucht habe, was umzulegen, dann war es entweder daraus, weil mein Herz begeistert war von irgendetwas, dann sind auf einmal Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Oder wenn ich mit dem Gesicht auf der Erde lag, wenn es einfach wehgetan hat. Wenn du gemerkt hast, nein, so geht es nicht weiter. Das kann ich nicht aushalten. Und leider brauchst du scheinbar immer wieder diese Punkte, um sich auf den Weg zu machen und zu fragen, wo ist denn der gute Weg? Luther soll gesagt haben, das habe ich euch mitgebracht, genau, das könnt ihr auch lesen, was der Teufel nicht verhindern kann, das übertreibt er. Und das ist doch immer wieder so in unserem Leben, oder? Dass wir, wenn Dinge irgendwie laufen dann laufen wir mit. Und dann lassen wir uns mitlaufen, bis wir an den Punkt kommen, wo es dann irgendwann fertig ist. Und der Teufel nutzt das, dass wir es irgendwie ganz oft nicht schaffen, so ein ausbalanciertes Leben zu haben, sondern dazu neigen, auf der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und dieser Teufel, der sagt, ja genau, wenn ich es nicht verhindern kann, dass du mit Gott unterwegs bist oder was auch immer, dann übertreiben wir irgendwas. Dann machen wir es so, dass du auf irgendeiner Seite vom Pferd runterfällst. Teufel, Diabolos, ist das griechische Wort dafür, kommt von Diabolein, durcheinanderwirbeln. Das ist der Durcheinanderbringer. Da ist was durcheinander gewirbelt. Und ganz ehrlich, das ist eine Kraft, die ich in unserer Welt spüre. Eine vielleicht durcheinanderwirbelnde, eine diabolische Kraft, die da herrscht und die Grundfesten unseres Menschseins durcheinanderwirbelt. Da passiert was mit uns. Da passiert was mit unserem Leben, mit unseren Beziehungen, mit unserer Verbundenheit. Weil diese vielen Unterbrechungen, diese Beschleunigung, diese zentrifugalen Kräfte, kennt ihr die? Karussellfahren. Wenn du im Karussell sitzt, ja, wenn ich mit meinen Kindern hier beim Jahrmarkt, ich hoffe immer, das Ding dreht sich nicht zu viel, nur einfach im Kreis, da wird mir immer schlecht, aber da wirst du nach außen gedrückt. Du wirst an den Rand gedrückt. Es reißt uns auseinander, wenn wir es einfach nur laufen lassen. Das passiert in dieser Welt mit dieser Beschleunigung. Es reißt uns in unserer Gemeinschaft, in unseren Beziehungen, es reißt uns auseinander. Das heißt, jeder Einzelne von uns, wie wir hier sitzen, hat eigentlich nur die eine Möglichkeit, dem ganz aktiv zu begegnen. Von alleine kommen wir da nicht raus. Von alleine dreht sich dieses Karussell weiter und die Geschwindigkeit ist da und wir können dann uns mal stöhnen zwischendrin oder wenn wir auf der Nase liegen, dann sagen wir, es geht doch nicht so weiter. Aber wenn wir nicht aktiv etwas dagegen tun, wenn du in deinem Leben nicht aktiv etwas dagegen tust, dann wirst du aus dieser Beschleunigung, aus diesen Kräften, die da an dir ziehen, nicht rauskommen. Und dieser Speed, diese Geschwindigkeit, der wird natürlich industriell gefördert. Der wird ökonomisch unterfüttert. Ja, das ist einfach so. So läuft unsere Welt. Und das bringt eine Mehrbeschleunigung hinein, eine Mehraufmerksamkeit und zieht aus unserem Leben eigentlich was raus, was uns eigentlich von dem her, wie wir als Menschen gemacht sind, gut tut. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, die Frage ist, wie können wir dem jetzt begegnen? Wie können wir dem begegnen? Und ich möchte euch ein ganz einfaches Bild zeigen oder mitgebracht, wenn wir mal überlegen, wie können wir unser Leben in drei Bereiche untergliedern? Ja, das ist sicherlich ein bisschen oberflächlich, aber wir untergliedern es mal in drei Bereiche. Und wir machen mal so Schalen draus. So. Drei Schalen. Jetzt beziffern wir die mal. Wir nennen mal die erste Schale A. A steht für, was meint er? Schwerhörig, lauter bitte.
Arbeit.
Arbeit ist gut.
Ausruhen,
da sind wir noch nicht ganz. Ausruhen sind wir nicht ganz. Wir bleiben in Schale A, bleiben wir bei Arbeit. Ja, genau. Arbeit, Anforderungen, Aufgaben und Aufmerksamkeitsindustrie. Schönes Wort, ne? Aber das benennen wir da mal mit rein. Da sage ich gleich nochmal was dazu. Arbeit, Aufgaben, Anforderungen, Aufmerksamkeitsindustrie. Das ist einiges in unserem Leben. So, dann haben wir eine zweite Schale. Schale B. Was könnte die Schale B sein? Für was steht das B? Beziehungen, genau. Beziehungen, Begegnungen. Haben wir nicht so viele Worte für vielleicht, aber trotzdem ein ganz wichtiger Bereich. Ein ganz wichtiger Bereich, der uns als Menschen miteinander ausmacht. Und die dritte Schale, wie heißt die? C? Nee. Nee. Sorry, S. C passt nicht, wir nehmen S. Schale S steht für auch was gut. Ne? Stille für Sein, für Seele, für Selbst vielleicht auch, für Spiritualität. So diese, wie soll ich sagen, transpersonellen Dinge, die so uns tief im Innersten ausmachen, die vielleicht auch über uns, das, was wir verstehen können, an mancher Stelle auch hinausgehen. Und das Interpersonelle, das Miteinander, die Beziehungen und eben das Transpersonelle. Und es ist eigentlich das, was uns als Menschen ausmacht. Es ist das, was den Mensch zum Beispiel von einem Tier unterscheidet. Würde ich jetzt mal ganz provokant hier raushauen. Da können wir auch drüber streiten, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber es ist das, was Gott in uns hineinhaucht, ein Stück weit, als er uns geschaffen hat in diesem Garten, was uns so besonders macht. Das Sein, die Seele, die Spiritualität. Jetzt gibt es aber von diesen drei Schalen nur eine, die von allein wächst. Welche ist das wohl? Ah, ganz genau, so sieht's aus. Die Aufgaben, die Arbeit, die Anforderungen, die Aufmerksamkeitsindustrie, die wächst von ganz alleine und die wird beständig größer. Aufmerksamkeitsindustrie, ne? Damals 50 Jahre Club of Rome. Was waren damals so die wichtigsten Unternehmen? Das waren die, die irgendwie mit Erdöl gehandelt haben. Die natürliche Ressourcen hatten, mit denen man Geld machen konnte. Das waren die reichsten Unternehmen in der damaligen Zeit. Heute die erfolgreichsten Unternehmen, Google, Meta, Facebook, ja, und Instagram, TikTok, wie sie alle heißen. Das sind Aufmerksamkeitsindustrieunternehmen oder sogar Aufmerksamkeitsbindungsindustrie. Wer die meiste Lebenszeit von uns auf seinem Konto von denen ablegen kann, das ist das reichste Unternehmen. Wer die meiste Wahrnehmungskraft, die wir für anderes nicht haben, für sich abspeichern kann, das ist das reichste Unternehmen. Das sind die führenden Unternehmen in unserer Welt, die unsere Aufmerksamkeit haben wollen und unsere Lebenszeit speichern sozusagen. Die leben davon. Je mehr Zeit wir ihnen geben, je mehr Zeit wir von uns denen zur Verfügung stellen, desto reicher werden die. Nur A wächst von ganz alleine. Wenn man sich das jetzt mal als Brunnen vorstellen würde, ja, und A ist jetzt groß, größer geworden, weil sie von alleine wächst. Und hier kommt jetzt was rein. Was passiert dann, wenn dieser Brunnen überläuft? Wenn dieser Brunnen überläuft, kriegen B und S nichts davon ab. Die bleiben einfach leer. An der Verbundenheit, an dem Sein, an unserer Seele, an dem Sinn fließt einfach alles vorbei. Und ich glaube, was es braucht, ist, wenn das in unserer Welt passiert ist, wir brauchen eine aktive Bewegung der Erneuerung. Und wenn du die Bibel liest, wenn du dich mit dem Evangelium beschäftigst, gibt es ein Wort, das immer wieder vorkommt, eine Einladung, die im Evangelium ausgesprochen wird. Und die heißt Umkehr. Umkehr. Kehr das Ding um. Dreh es andersrum. Ich habe euch da nochmal was mitgebracht zum Thema Umkehr. Einfach nochmal diesen Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben aus Römer 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, beurteilen könnt, was Gottes Wille ist, Gutes, Freude daran hat, ob es vollkommen ist. Umkehr. Jesus lädt uns ein, umzukehren und die Maßstäbe neu zu ordnen. Das, was scheinbar ganz automatisch in unserem Leben passiert, rumzudrehen, zu verändern. Eine aktive Bewegung, die eine Entscheidung braucht. Eine Entscheidung zu sagen, wir werden es anders tun als das, was selbstverständlich bei uns passiert und was ganz selbstverständlich uns immer weitergegeben wird. Wir müssen den Brunnen unseres Lebens neu füllen. Wir machen es mal. Wir drehen es mal um. Das ist der richtige Brunnen. Aktiv Raum zu schaffen in uns, in dem was möglich wird. Wir müssen den Brunnen neu in Formation bringen. Und dabei geht es erstmal um Priorisierung. Das an die erste Stelle stellen, was am wichtigsten ist. Das, was uns als Menschen ausmacht. Das, wo eigentlich das herkommt, was wir brauchen. Und wenn da jetzt was reinkommt, und das ist jetzt was ganz Entscheidendes, was kommt da rein? Inspiration. Vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört, wir haben am Anfang darüber gesprochen. Inspiration bedeutet, da gibt es einen Geist, der in uns hineinkommt, der vorher nicht da war. Ja, das ist christlicher Glaube, ihr Lieben. Das ist das, weshalb wir uns treffen. Da gibt es Gott selbst, Jesus Christus, der sich hingibt für uns, der seinen Heiligen Geist schenkt und der sagt, ich bin bei euch alle Tage, ich lebe in euch, ich kann euch inspirieren. Da kommt etwas in uns hinein, was anfängt, diese erste Schale zu füllen, wenn wir diese Schale ganz oben hin machen, wenn wir ihr diesen Raum geben. Und das ist die größte Ressource, die wir haben. Wir haben keine größere, ganz ehrlich. Die ist nicht in uns selbst. Aber aus der Stille, aus dem Empfangen, aus dem Sein herein, kann da etwas ganz Großartiges werden und entstehen. Einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland, der Ernst Pöppel, er sagt Folgendes. Es würde in Deutschland einen unfassbaren Innovationsschub geben, wenn alle Menschen einfach eine halbe Stunde am Tag nicht kommunizieren würden. Das Gehirn braucht einfach mal seine Ruhe. Es ist kein besonders spiritueller Mensch, es ist einfach nur ein Hirnforscher, der sich mit dem auskennt, wie wir als Menschen von unserem Geist her funktionieren. Ich lese es nochmal vor. Es würde in Deutschland einen unfassbaren Innovationsschub geben, wenn alle Menschen einfach eine halbe Stunde am Tag nicht kommunizieren würden. Das Gehirn braucht einfach mal seine Ruhe. Da gibt es eine Ressource in uns. Da ist ganz viel da. Die Frage ist nur, wie kommt es zur Entfaltung? Was brauchst du dafür? Ein anderer Mann, den ich noch zitieren möchte, Dag Hammarskjöld, er war in den 50er Jahren Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ganz weiser Mann, großer Politiker, großer Staatsmann, der viel erreicht hat, viel Diplomatie und gleichzeitig Gedichte geschrieben hat. Gedichte geschrieben hat, Gebet geschrieben hat, christlicher Mensch. Und er wurde gefragt, wie er das denn eigentlich macht. 250 Tage im Jahr unterwegs, er lebt aus dem Koffer, er hat jeden Tag Termine, teilweise in unterschiedlichen Sprachen oder in mehrsprachig, ist ausgefüllt bis oben hin und er schafft es trotzdem noch, Gedichte und Gebete zu schreiben. Wie machen Sie das, wurde er gefragt. Und seine Antwort war ganz einfach. Jeden Morgen halte ich Gott meine leeren Hände wie eine Schale hin. Jeden Morgen halte ich Gott meine leeren Hände wie eine Schale hin. Das war das Geheimnis seiner Inspiration. Und ich glaube, darin liegt auch für uns ein ganz großes Geheimnis, um aus diesem Rhythmus, diesem zerstörerischen Rhythmus vielleicht auch auszusteigen. Wir brauchen eine Hinwendung. Eine Hinwendung, die uns klar macht, es ist alles da an Ressourcen, was wir brauchen. Es ist alles da. Bei Gott ist alles da. Aber die Priorisierung dessen, was mein Leben ausmacht, die können wir nur selbst für uns schaffen. Das ist unsere Verantwortung. Da müssen wir aktiv werden, das Wichtige, die Möglichkeit zu empfangen, an die erste Stelle zu stellen. Dann passiert was. Dann kann diese Schale gefüllt werden. Jean-Marie Vianney, der sogenannte Pfarrer von Ars, er wurde vor vielen, vielen Jahren gefragt, was ist eigentlich Gebet? Und seine Antwort steht da, ich schaue Gott an und er schaut mich an. Was ist eigentlich Gebet? Ich schaue Gott an und er schaut mich an. Da geht es erstmal gar nicht um meine Worte, da geht es nicht um meine Taten, da geht es einfach nur um darum, im Angesicht Gottes zu sein, von seinem Angesicht zu leben, von ihm angeschaut zu werden. Diese Begegnung, diese Nähe, die immunisiert uns auch dafür, Dinge an anderen Orten zu suchen, wo sie nicht zu finden sind. Wir suchen Bestätigung. Unsere Seele braucht Bestätigung. Unsere Seele braucht das. Und wir suchen an so vielen Orten und an so vielen Stellen mit so vielen Sehnsüchten, wo wir meinen, wir können diese Leere irgendwie füllen mit irgendwas. Aber eigentlich findet es da statt, wo wir im Angesicht Gottes sind. Das Erste, was uns wichtig werden muss, ist, wir sind Empfangende. Wir sind Empfangende. Wir sind nicht Habende. Wir sind nicht Produzierende, sondern wir sind Empfangende. Wir haben nichts, wenn wir nicht aus dem Empfangen heraus leben. Und wenn wir dann aber empfangen, wenn hier etwas reinkommt und das hier voll wird und dann was überläuft, dann kann sich auch diese nächste Schale füllen. Diese Schale B, diese Schalen der Beziehungen. Verbundenheit ist eine Riesenressource, ist eine absolute Kraftquelle für uns als Gemeinschaft. Diese Beziehungen wirklich zu leben und verbunden miteinander zu sein. Wir haben diesen Wunsch, gesehen zu werden. Wir haben diesen Wunsch, gelobt zu werden. Wir fordern es auch an manche Stelle ein, aber wenn du von jemandem gelobt werden willst, bei dem diese Schale da oben leer ist, da wirst du nicht viel kriegen, weil der selbst braucht, weil der selbst sieht, du kannst nichts geben, was du nichts hast. Aber wenn, ich zitiere nochmal Dominik Klenk, hat was Tolles gesagt zum Thema Gemeinschaft. Er hat gesagt, Gemeinschaft findet nicht statt, indem jeder aus der Mitte etwas rausnimmt, was ihm gut tut. Er sagt, das ist Vampirismus. Das ist nicht Gemeinschaft, das ist Vampirismus. Wenn jeder etwas aus der Mitte herausnimmt, was ihm gut tut. Sondern Gemeinschaft findet statt, wo jeder so weit gesättigt ist, dass er was hinzugeben kann und dass daraus ein Reichtum, eine Fülle entsteht und die Fähigkeit, gerne zu geben, ermöglicht. Das ist Gemeinschaft. Ich habe schon so viel über Gemeinschaft diskutiert, auch in unserem Gemeinschaftsrahmen hier, in unserem Gemeinderahmen. Und dieser Wunsch da ist, ich will Gemeinschaft, ich will Verbundenheit. Und ganz oft steht da, ich suche etwas hier in euer Miteinander, ich suche bei dir etwas, was mir fehlt. Und es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Vielleicht mal kurzzeitig, weil man das Gefühl hat, ja, das ist es, aber wenn wir einfach nur denken, wir können bei den anderen das holen, was uns fehlt, dann funktioniert Gemeinschaft nicht. Gemeinschaft funktioniert daraus, dass alle was mitbringen, dass bei jedem was gefüllt ist. Und vielleicht sieht das, was hier oben reinkommt, was Gott uns reingibt, wie er uns inspiriert, bei uns ganz unterschiedlich und vielfältig aus. Und dadurch ist dann auch für jeden was in dieser Gemeinschaft mit dabei, woraus man zehren kann. Aber es geht nur, wenn auch jeder was mit reinbringt. Wenn wir dann in gesunden Beziehungen leben, dann kann auch da wieder etwas überfließen und diese dritte Schale füllen. Und dann ist da auf einmal wieder Kraft, dann ist da auf einmal wieder Ressource für unsere Aufgaben, für unsere Anforderungen, auch der Aufmerksamkeitsindustrie zu begegnen. Dann ist es möglich, dass wir eben in der Schale A nicht ausbrennen, sondern ausdauern, weil da etwas reinkommt, weil da etwas gefüllt wird. Dann ist es möglich, dass wir was weiterzugeben haben. Dann ist es möglich, dass wir nicht nur irgendwie durchkommen, sondern dass wir etwas weitergeben, was gut tut und was sogar Veränderungen in dieser Welt bringt. Dass andere davon etwas mitnehmen, die auch auf der Suche sind und dazu neigen, auszubrennen. Man könnte sagen, das hier, das ist die Deformation professionell. Also ein französischer Ausdruck bedeutet eigentlich sowas wie Berufsausbildung. Das ist das, was normal passiert, wenn wir in diesem Leben unterwegs sind. Das ist die Prägung, die wir mitkriegen. Das A oben steht. Dass es um unsere Arbeit, unsere Aufgaben geht und die müssen wir bewältigen und das ist erstmal das, was ansteht und wenn dann noch Zeit bleibt, ja, dann können wir über die anderen Sachen reden. So tickt unsere Welt. Das ist die Formation spirituell. Das ist das, was aus unserem geistlichen Gesichtspunkt her eigentlich das Gute ist. Das ist das, wo etwas hineinkommt in unser Leben, was füllt, was hilft, was uns schützt, nicht auszubrennen. Ich weiß nicht, ob euch dieses Bild irgendwie mit diesem römischen Brunnen, ist ja allseits bekannt, aber vielleicht hilft es uns einfach, für unseren Alltag mal zu überlegen, wie sind denn die Schalen in meinem Leben angeordnet? Wie ist das denn formatiert? Und ich glaube, wir brauchen es immer wieder. Einmal reicht nicht. Wir müssen immer wieder gucken, dass diese Schalen in der richtigen Reihenfolge sitzen. Damit beenden wir nicht die Geschwindigkeit unserer Gesellschaft. Auch nicht den Rhythmus. Aber wir haben Gefäße, die wir dieser Geschwindigkeit entgegenstellen können. Wir starten mit der Gebetswoche. Ich möchte euch einladen, in dieser Gebetswoche diese Zeit zu nutzen, vielleicht um genau das zu machen in dieser kommenden Woche. Sich zum einen mal Zeiten einzuräumen für diese Schale S. Zeiten einzuräumen, um einfach nur zu empfangen. In Gottes Angesicht zu sein, bei ihm zu sein, abzulegen. Und offen zu sein durch seine Gegenwart. Vielleicht hilft euch der Gebetsraum. Da kommt. Nehmt euch Zeit und guckt einfach, ob da ist. Ihr könnt auch mit mehreren Leuten da drin sein. Das ist kein Problem. Nehmt euch Zeit fürs Gebet. Sucht euch Orte, die euch gut tun, um zur Ruhe zu kommen, um mal stille zu werden. Damit anfangen. Ich möchte euch auch mal noch was ganz Digitales vorschlagen. Ich habe mir nämlich beschäftigt mich so ein bisschen mit dem Thema, wie kann digitale Gemeinde in Zukunft aussehen, weil ich glaube, es ist eine Riesenmöglichkeit, die uns sich da auftut. Und ich habe euch mal zwei Apps mitgebracht, die kriegt ihr an der Leinwand mal gezeigt, die ich mir neu runtergeladen habe und die ich jetzt versuche mal zu arbeiten. Das eine ist die App Evermore. Die ist gegründet von Rainer Koch, war ein Kollege von mir, als ich noch beim EC gearbeitet habe, also Jugendpastor war und eine halbe Stelle beim EC, da war er beim niedersächsischen EC-Verband, Landesjugendreferent, und er arbeitet jetzt in der Hannoverschen Landeskirche und er hat diese App Evermore kreiert. Das ist eine App, da geht es darum, sich sowas wie, ich nenne es jetzt einfach mal sowas wie Meditationszeiten am Tag einzurichten. Hier gibt es ganz viele verschiedene Kategorien. Gott und ich, dankbar und glücklich, Team und Community, Seele und Sein, täglich neu inspiriert, Alltag beflügeln, und da klickst du drauf und da gibt es verschiedenste Impulse. Kannst du auch noch wählen, wie lang die Impulse sein sollen. Und dann nimmst du dir 5 Minuten Zeit mit deinem Smartphone, setzt dich hin und hörst dir diesen Impuls an, der so aufgebaut ist, dass du zur Ruhe kommst, dass du reflektieren kannst, dass du deinen Blick auf Gott ausrichtest. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich. Wir sind so viel mit dem Smartphone beschäftigt. Vielleicht so eine App einfach mal zu machen und sagen, und ich mache jeden Tag, die schickt dir auch Nachrichten, wenn du das möchtest, sag dir auch so, es ist wieder Zeit für unsere gemeinsame Zeit, und dann setze ich in die Ecke und dann nutze diese digitale Möglichkeit. Das zweite ist PrayerMate. Das ist eine Gebets-App sozusagen, wo du dir deine persönliche Gebetszeit gestalten kannst. Es gibt da ganz viele Untergruppen, Kategorien, die du dir einteilen kannst, wo du für Leute beten kannst. Für deine Gottesbeziehung zum Beispiel, für die Weltmission, für Freunde, für deine Familie. Und diese App sucht dir dann, kannst du einstellen, wie viel du haben willst. Jeden Tag zum Beispiel 7 Gebetsanliegen raus. Und die switcht, kannst du was dazu schreiben, wenn du willst. Und du switcht die rüber und betest einfach diese 7 Anliegen durch. Und am nächsten Tag gibt es neue Anliegen, sodass alle nacheinander immer durchkommen und du nichts vergisst und nichts auf der Strecke bleibt. Man kann da auch Gruppen mitmachen. Als Kleingruppe sagen, wir haben ein Anliegen miteinander, wir machen uns so eine eigene Gebetsgruppe, wo unsere Anliegen drinstehen, sodass wir unter der Woche für diese Anliegen beten können. Es gibt ganz, ganz viele solche Apps. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Einfach nur mal 2 Hinweise. Vielleicht hilft es dir, dir Zeiten in einem Alltag einzurichten, um zur Ruhe zu kommen, den Fokus zu sehen und den Überblick zu kriegen. Shalom, Friede. Der ganzheitliche Friede Gottes, um den geht's. Den brauchen wir. Und er wird uns angeboten. Und er beginnt in unserem Herzen. Er beginnt nicht im Außen, sondern er beginnt in unserem Herzen. Und von da aus breitet er sich aus. In unsere Beziehungen, in unsere Begegnungen, in unser Tun und hoffentlich auch in unser Umfeld, in unserer Nachbarschaft, an unserer Arbeitsstelle, vielleicht auch in unserem Fußabdruck, den wir auf dieser Welt hinterlassen. Und es beginnt damit, diese Schalen in die richtige Reihenfolge zu bringen. Wir wollen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Beim Abendmahl lädt Jesus uns ein, umzukehren. Das ist genau dieser Punkt. Kehr zu mir um und lass uns gemeinsam die Bereiche deines Lebens in die richtige Ordnung bringen. Jesus hat alles dafür getan, dass es möglich ist. Er hat die Tür geöffnet für diese Inspiration. Er ist ans Kreuz gegangen und hat gesagt, all das, was schräg ist, alles, was deformiert ist in deinem Leben, das nehme ich mit ans Kreuz. Das darfst du bei mir abgeben. Das muss dich nicht bestimmen. Das ist vielleicht noch da und wir ringen noch damit und wir spüren, wie es manchmal zieht und wie es versucht, uns wieder zu kriegen, aber es muss dich nicht gefangen halten. Es muss dich nicht bestimmen. Ich nehme es mit ans Kreuz. Du darfst frei sein davon. Und im Gegenteil, gebe ich dir was. Mich selbst. In dich hinein. Dass du befreit leben kannst. Dass du gute Entscheidungen treffen kannst. Neue Prioritäten setzen kannst. Dass du in Verbindung mit mir, mit dem allmächtigen Gott leben kannst und daraus deine Quelle hast. Deine Quelle für das, was du brauchst, das Angenommensein, das bedingungslos Geliebtsein, der Zuspruch, du bist genug, so wie du bist. Du musst die alten Lasten nicht mit dir rumschleppen, du darfst sie ablegen. Und Jesus lädt ein und sagt, komm und empfang. Das ist alles da. Mach die Hände auf und empfange. Und im Abendmahl dürfen wir das heute ganz praktisch werden lassen jetzt. Du darfst empfangen, was Jesus für dich getan hat. Er hat das mit seinen Jüngern gefeiert in der Nacht, als er verraten wurde. Und er gibt ihm das Brot, er dankt Gott, er bricht es und sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Leib, das habe ich hingegeben. Und Jesu war nicht irgendjemand, Jesus war der, der dem widerstanden hat. Jesus war der, der dem wirklich widerstanden hat, diese Geschwindigkeit, diesem Rhythmus, diesem Zerstörerischen. Und hat gesagt, nimm diesen Leib in mir auf und du wirst gestärkt, du wirst gekräftigt, dass du ihm widerstehen kannst. Und dann nahm er den Kelch mit dem Wein und gab ihn den Jüngern und sagte, und das ist mein Blut. Das Blut, das vergossen ist zur Vergebung der Schuld. Zur Vergebung all dessen, was dich von Gott trennt. Dieses Blut macht die Tür auf in die Verbindung zu Gott. In ein gereinigtes, in ein gerechtfertigtes, in ein geheiligtes Leben. Nicht, weil du alles heilig tust, sondern weil ich dich dazu mache. Dieses Blut fließt in deinen Adern. Du bist Kind Gottes, wenn du Jesus annimmst, wenn du das annimmst, was er für dich getan hat. Und jetzt dürfen wir einfach die Hände aufmachen und empfangen. Seid eingeladen. Wir feiern das Abendmahl, so wie wir es immer tun. Hier vorne kommen die Mitarbeitenden und jetzt teilt es euch aus. Saft, Brot. Und ihr habt auch die Möglichkeit, euch segnen zu lassen. Links und rechts stehen zwei Mitarbeitende, die gerne für euch beten und persönlichen Segenszuspruch zusprechen. Wir wollen dabei Gott die Ehre geben mit Liedern. Aber darum geht es, um dieses Dingsprozedere geht es nicht. Das ist nur da, damit wir einen Rahmen haben, um irgendwie auch loszulassen. Es geht um dich und Gott. Es geht darum, ob du ihm die Gelegenheit gibst, deine Lebensbereiche in die richtige Reihenfolge zu bringen. Dann halt deine Hände auf. Leg ab, wo du merkst, das trennt mich von Gott und komm mit offenen Händen. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du diese Tür geöffnet hast. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt in dieser Geschwindigkeit und in diesen Mühlen unseres Alltags in dieser Welt. Und ich danke dir, dass du unterwegs bist und immer noch suchst und retten möchtest. Dass du nicht die Hände beim Kopf zusammenschlägst und sagst, ach, lass es doch laufen, sondern dass du unterwegs bist mit ganzem Herzen, mit all dem, was du zu geben hast, um uns zu finden und zu retten und nicht nur uns, sondern ganz, ganz viele Menschen, weil du sie liebst, weil du uns liebst. Danke, dass wir Empfangende sind, dass die größte Kraftquelle, die wir haben, darin liegt, dass du uns inspirierst. Amen.